Platon stellte in seiner Apologie, einer arrangierten Darbietung der drei Reden, die Sokrates während des Prozesses gehalten hatte, der zu seinem Todesurteil führte, die Gedankengänge seines Lehrers dar und setzte das in vielen kunstvoll komponierten Dialogen fort. Er vermischte dabei die sokratischen Ideen so sehr mit seinen eigenen, dass kaum zwischen sokratischem und platonischem zu unterscheiden ist. Über den Sokrates in Platons Text gewandt, meinte der geniale mathematische Vernunftmensch Bertrand Russell, in der Beweisführung ist er unaufrichtig und sophistisch, und in seinem persönlichen Denken setzt er seinen Intellekt ein, um zu den ihm angenehmen Schlussfolgerungen zu kommen, nicht im Interesse des uneigennützigen Strebens nach Erkenntnis. Er hat etwas Selbstzufriedenes und Salbungsvolles an sich. Xenophon wiederum war für Russell kein sonderlich begabter Kopf und hatte im Großen und Ganzen konventionelle Ansichten. Der Philosoph Karl Jaspers wiederum, der Sokrates mit Jesus, Buddha und Konfuzius zu den vier über alle Zeiten hinweg maßgebenden Menschen rechnete, urteilte über die antiken Zeugen: Xenophon schildert einen etwas pedantischen Rationalisten, der an das Nützliche denkt. Plato den im Denken vom Eros Gelenkten, der das Licht des schlechthin Guten denkend berührt. Unterhaltsam, sich vorzustellen, wie Sokrates im Gespräch mit Jaspers herauszufinden sucht, wie man Licht berühren kann, und sei es das des schlechthin Guten. Noch interessanter wäre es, eine Begegnung zwischen Sokrates und Kant zu simulieren. Man male sich aus, wie der Streuner Sokrates in einer Logikvorlesung des Königsberger Professors sitzt. Was hätte er wohl davon gehalten, dass man Kant gelegentlich sogar mit ihm verglich? Beide dachten weniger über die Natur und die Götter nach als über sich und ihresgleichen, über den Menschen in seiner Not und Nacht und über das Licht der Vernunft, das diese Nacht durchdringt, ob man es nun berühren kann oder nicht. In der Apologie lässt Platon seinen Sokrates vor Gericht erklären: Solange ich noch Atem und Kraft habe, werde ich nicht aufhören, der Wahrheit nachzuforschen und euch zu mahnen und aufzuklären. Das war provozierend und anmaßend, noch dazu von einem, der gleichzeitig erklärte, der Einzige zu sein, der wisse, dass er nichts wisse. Das Wort aufklären allerdings kann Sokrates nicht benutzt haben. Es ist dem deutschen Übersetzer und dessen Zeit geschuldet, Friedrich Schleiermacher, der als romantischer Theologe noch immer von der Aufklärung geprägt war, gegen die und gegen deren überragenden Philosophen Kant er anzudenken und anzuglauben versuchte. Die wichtigste Epoche der griechischen Philosophie hebt endlich mit dem Sokrates an, dozierte Kant, mit dem selbst eine wichtige Epoche der neuzeitlichen Philosophie anhob. Denn er war es, welcher dem philosophischen Geiste und allen spekulativen Köpfen eine ganz neue praktische Richtung gab. Auch ist er fast unter allen Menschen der Einzige gewesen, dessen Verhalten der Idee eines Weisen am nächsten kommt. Hatte nicht Sokrates selbst schon gesagt, dass dies das delphische Orakel verkündigt habe, weil er der Einzige sei, der wisse, dass er nichts wisse? Aber vielleicht hat Sokrates gelogen. Oder Sokrates hat die Wahrheit gesagt und das Orakel hat gelogen. 2000 Jahre später spielt das keine Rolle mehr. René Descartes, für uns heutige der erste Methodendenker der Neuzeit, beschrieb das Befragen und Bezweifeln des Hergebrachten als Ausdruck der Fähigkeit, überhaupt zwischen Wissen und Nichtwissen unterscheiden zu können. Wenn Sokrates sagt, ich zweifle an allem, so folgt daraus notwendig, so erkennt er wenigstens dies, dass er zweifelt, und gleichfalls, also erkennt er, dass etwas wahr oder falsch sein kann. Rund anderthalb Jahrhunderte nach Descartes erinnerte Kant, der die Selbsterkenntnis der Vernunft als das beschwerlichste aller ihrer Geschäfte bezeichnete, noch einmal daran, dass das Wissen ums Nichtwissen keine Trivialität ist.